Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Also ich war ja immer ab und zu jetzt die letzten Tage weg. Ich hatte ein Gemeindegründungspraktikum, da war ich von der BSB immer viel unterwegs und deshalb war ich ein paar Sonntage manchmal nicht da. Und letzte Woche war ich auch im Osten. Genau, wir waren mit einigen von einer anderen Gemeinde sind wir hochgefahren in eine kleine Stadt. Und da waren wir bei einer kleinen Gemeinde und haben da geholfen, haben dort den Gottesdienst geleitet ein bisschen und auch gepredigt, genau, und haben die Leute dort ein bisschen ermutigt. Und ich vermisse immer sonntags dann nicht hier zu sein, weil das ist halt wirklich Familie hier und das ist echt schön, mit seiner Familie immer hier zu sein, mit seiner geistlichen Familie. Genau, deshalb freue ich mich wieder da zu sein. Okay, der Text, den ich heute gewählt habe, ist aus dem Evangelium von Matthäus und es ist ab dem 9. Kapitel, Verse 9 bis 13. Genau, und ich möchte heute keine Punktepredigt halten oder so, sondern einfach, ich möchte einfach nur, dass wir uns anschauen, was dieser wunderschöne Text hier zu sagen hat und dass wir uns einfach ein bisschen Jesus anschauen, wie herrlich und wie gut und wie rein er ist. Genau. Okay. Also ich fange an zu lesen. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Genau, das ist der Text. Und ich würde gerne noch vorher beten. Okay. Mein Vater, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir so sehr für das Abendmahl, das immer eine Erinnerung an uns ist, was Jesus für uns getan hat. Dass er wirklich für uns Sünder gestorben ist. Und das ist so eine wunderschöne Botschaft, so eine hoffnungsvolle Botschaft, so eine Botschaft der Dankbarkeit und der Freude und des Glücks. Und das ist einfach herrlich, so viel Leben stecken in diesen Worten, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Für uns, für mich, für dich. Also das ist so unfassbar. Ich danke dir so sehr, Vater, für diese Gnade. Und ich bitte dich, lass uns Jesus sehen heute an diesem Morgen. Amen. Okay. Also der Text fängt an und hier steht geschrieben, und als Jesus von da weiter ging. Und von da ist von der Stadt Kapernaum, von seinem Haus, in dem Jesus lebte und wohnte. Genau. Jesus ist aufgewachsen in Nazareth als ein Zimmermann, wo er dort gearbeitet hat. Und als er seinen Dienst angefangen hat, als er von Johannes dem Täufer getauft worden ist und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabgestiegen ist und ihn gesalbt hat für seinen Dienst, seinen dreijährigen Dienst, dann zog Jesus von Nazareth nach Kapernaum. So heißt es im Matthäusevangelium, im 4. Kapitel, im Vers 13, da heißt es, und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und das heißt, Jesus zog von Nazareth weg, von seiner Familie, von seiner Verwandtschaft, und er ging hin nach Kapernaum. Und von da fing Jesus an, zu den Menschen zu sagen, dass sie umkehren sollten zu Gott. Sie sollten Buße tun, sie sollten ihren Sinn ändern, weil das Reich Gottes gekommen ist. Und von da zog Jesus immer wieder im ganzen Land umher und er tat immer drei Dinge. Er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, dass der König gekommen ist, die Königsherrschaft da ist und dass die Menschen umkehren sollten. Er lehrte, das ist die zweite Sache, er lehrte die Menschen die Wege Gottes, wie sie leben sollten vor Gott, was Gott wohlgefiel, was der Auftrag der Menschen ist, als Ebenbilder Gottes, als uns, wir als Geschöpfe. Und das Dritte, was Jesus tat, ist, er tat Zeichen und Wunder im ganzen Volk. Jesus tat große Wunder. Er heilte die Blinden, er machte Aussätzige rein, er trieb die Dämonen aus mit Kraft. Und so bestätigte er die neue Lehre, die er einbrachte in Israel, dass der König gekommen sei. Und es gab eine Zeit, wo Jesus, also im Anfang des 9. Kapitels, da war Jesus nach so einer riesigen Missionstour wieder zurück in seinem Haus. Und eine riesige Volksmenge kam wieder zu seinem Haus, weil sie hörten, dass Jesus wieder gekommen ist, also wieder da sei. Und als die Volksmenge bei ihm war und das Haus brechend voll war, dann fing er an, die Menschen wieder zu lehren. Und dann gab es 4 Männer, die hatten einen kranken Freund, der gelähmt war, und den brachten sie zu ihm, weil sie glaubten, Jesus konnte diesen ihren Freund retten, er konnte ihn heilen, er konnte ihn völlig wiederherstellen. Und sie, weil es so eine große Volksmenge gab, kamen sie nicht zu ihm herab. Also sind sie auf ein Haus gestiegen, haben das Haus, das Dach abgebrochen. Es war damals möglich, es gab so Flachdächer, damals in Israel. Und dann ließen sie ihn auf einer Liegematte nieder. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten, die da saßen und das hörten, dachten in ihren Herzen: Wer ist dieser? Was spricht er so eine Lästerung gegen Gott? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus, so heißt es hier in dem Evangelium, Jesus sah ihre Gedanken und er sprach zu ihnen: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen zu dem Gelähmten: dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher? Es ist leichter zu sagen einfach: Ich könnte jetzt anfangen und sagen zu den Leuten, deine Sünden sind dir vergeben, alles, was du heute Morgen getan hast, ist dir alles vergeben. Und niemand würde wissen, ob ich die Wahrheit gesagt habe. Aber wenn jetzt hier ein Gelähmter liegen würde und ich würde sagen, steh auf, das wäre ein Wunder und eine Kraft und ein Zeichen, nicht? Und Jesus sagt dann: Aber ihr sollt wissen, dass der Sohn des Menschen, das bedeutet, es ist ein Titel des Messias, der die Königreiche der Welt, aller Welt empfangen würde, der zur Rechten Gottes herrschen würde. Und er sagt, ihr sollt wissen, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Und dann sprach er zu dem Gelähmten und sagte: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und dann heißt es hier in Matthäus 9, Vers 7, und der Gelähmte stand auf und ging heim. Und er jubelte und pries Gott. Und als die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott. Es war ein Wunder, es war ein Zeichen, dass Jesus wirklich die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Er hat das Recht dazu, weil er Gottes Sohn ist. Und hier fängt dann die Geschichte an, die wir uns heute anschauen wollen. Und als Jesus von da weiterging, also er ging von seinem Haus, er ging weiter. Und Markus erzählt uns, dass Jesus an den See ging. Er ging erstmal an den See und dann kam wieder eine riesige Volksmenge und er tat das, was er immer tat. Er lehrte die Menschen die Wege Gottes. Und von da ging er weiter. Und dann heißt es hier, und da sah er einen Menschen. Er sah einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und wie vorhin gesagt, Jesus konnte die Gedanken der Pharisäer sehen, er konnte sie lesen. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist, der vom Himmel gekommen ist. Jesus besitzt etwas wie Allwissenheit, weil er Gottes Sohn ist, weil er genau vom selben Wesen ist wie vom Vater. Jesus kann die Gedanken der Menschen sehen. Er kann in unsere Herzen blicken. Wir können nichts vor ihm verborgen halten, egal was wir denken. Er, vor ihm lügenhaft aufzutreten, ist völlig sinnlos. Also manchmal kennen wir das, also ich kenne das zumindest manchmal, wenn ich ins Gebet gehe vor Gott. Manchmal weiß ich, dass ich vor Gott mich verstelle oder so tue, als ob ich anders wäre, was total sinnlos ist, weil Gott mein ganzes Wesen kennt. Und so konnte man auch vor Jesus nichts verborgen halten. So heißt es im Johannesevangelium, im zweiten Kapitel, ab Vers 24, dass es viele Menschen gab, die an den Namen von Jesus glaubten, aber Jesus vertraute sich diesen Menschen nicht an, weil er sie kannte. Jesus weiß, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Er weiß, ob unser Vertrauen an ihn echt ist oder nicht. Und deshalb sagt er, dass er sich Menschen, die zwar an ihn glauben, aber nicht wirklich, diesem vertraut er sich nicht an, weil er jeden Mensch kennt. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Also niemand musste zu Jesus kommen und sagen, guck mal, diese Person ist so oder so oder so, weil Jesus ganz genau selber weiß, was in dem Menschen war. Und das ist hier wichtig zu verstehen, weil Jesus sieht diesen Zöllner an der Zöllstätte namens Matthäus und er sieht in sein Herz. Er erkennt etwas in Matthäus. Da ist etwas mit seinem Herzen anders, weil Jesus geht sofort zu diesem Mann hin und er spricht zu ihm, folge mir nach, und er steht auf und folgt ihm nach. Und dieses Nachfolgen, das muss ich ein bisschen erklären, weil das hört sich jetzt einfach so an, okay, da geht Jesus zu jemandem hin und sagt, komm und folge mir nach, okay, was bedeutet das? Also bedeutet es einfach, dass Matthäus nur hinter Jesus hergeht, einfach nur in sein Haus oder so? Was genau bedeutet das? Dieser Ausdruck, es ist ein Aufruf zur Jüngerschaft. Okay, es ist ein Aufruf zur Jüngerschaft. Jesus war damals ein Rabbi, ein Wanderrabbi. Und das Interessante ist, ich habe darüber eine Hausarbeit beim BSB geschrieben und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Okay, also es gab sehr viele Rabbis zur Zeit von Jesus. Und ein Rabbi ist jemand, der kennt sich mit den alttestamentlichen Schriften aus, mit den Überlieferungen der Juden. Es ist ein Lehrer, ein Schriftgelehrter. Und der Rabbi, er lebte diese Schriften und sein Ziel war es, die Lehre, die von Gott unter das Volk zu bringen. Okay? Und ein Rabbi nahm sich Jünger. Und ein Jünger ist quasi wie ein Schüler, aber nur viel, viel intimer. Also es ist nicht so eine Lehrer-Schüler-Beziehung, wie wir sie heutzutage kennen, sondern ein Rabbi beruft einen Jünger, also in seine Jüngerschaft, und dieser Jünger lebt mit dem Rabbi. Der Jünger folgt dem Rabbi nach, wohin der Rabbi auch geht. Der Jünger, er lernt von dem Rabbi und er tut dasselbe, was der Rabbi tut, okay? Weil der Rabbi, was er möchte, ist, dass der Jünger genauso wird wie er selbst. Okay? Das heißt, wenn Jesus zu Matthäus sagt, folge mir nach, was Matthäus verstand ist, er beruft mich in seine Nachfolge, er beruft mich als ein Jünger. Jesus will, dass ich das lebe, was er lebt, dass ich das lerne, was er mir beibringt. Und das ist das Ziel, nicht nur, dass der Jünger das weiß, was der Rabbi weiß, sondern auch, dass der Jünger genauso wird wie der Meister. Das ist ganz besonders. Das ist, was Jüngerschaft bedeutet. Das ist, was unser Glauben an Christus auch bedeutet, dass wir als Christen, wir sind Jünger. Wir wollen so sein wie Jesus. Wir folgen ihm nach. Wir wollen so denken wie er. Wir wollen so fühlen wie er. Wir wollen einen Willen haben wie er. Wir wollen die Werke tun, die er tut. Und Jesus hat das, also die ganzen Evangelien sprechen immer wieder von Jüngerschaft. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium bei der Feldpredigt, da sagt Jesus, der Jünger ist nicht über seinem Meister. Jeder aber, der vollendet ist, wird so sein wie sein Meister. Das ist das Ziel. Wir wollen so sein, wie Jesus ist. Im Johannes-Evangelium gibt es als beim letzten Abendmahl gibt es diese Stelle, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und dann sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Der Meister tut die Werke und der Jünger ahmt den Rabbi, den Meister nach. Das heißt, wir alle sind verpflichtet, die Werke zu tun, die Jesus getan hat. Und das ist total interessant. Ich meine, wäre ich heute bereit, zum Beispiel dem Robert heute die Füße zu waschen? Also würde ich das tun? Würde ich das machen? Würde ich mich jetzt beugen und seine Schuhe ausziehen und ihm wirklich die Füße waschen, wenn sie dreckig wären? Und es ist ein Zeichen von Demut, von Dienst, von Dienstbereitschaft, von Liebe. Und das ist, was Jesus seine Jünger gelehrt haben, dass wir aneinander so handeln, dass wir einander dienen, dass wir einander so behandeln. Und dann sagt er noch eine Sache, sagt er Jesus in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Unter uns in dieser Gemeinde und bei allen Christen sollte es immer so sein, dass wir einander unfassbar lieben. So wie Jesus uns geliebt hat, so sollten wir einander lieben. Und die Welt sollte die Jünger von Jesus daran erkennen, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander zueinander Liebe haben. Ist das nicht erstaunlich? Also dieser Rabbi, dieser Lehrer, er sagt, daran erkennt man meine Schüler, die mit mir leben, die so sind wie ich, an ihrer Liebe. Nicht als erstes an ihren Worten, sondern an ihrer Liebe. Nicht als erstes an den Wundertaten, die sie tun, sondern an der Liebe, die sie zueinander haben. Und das ist, was Jesus hier mit Matthäus macht. Er beruft ihn in die Nachfolge. Genau, und das ist halt, was Matthäus verstand. Und das ist, was dieses Nachfolgen bedeutet, hinter dem Rabbi herzugehen und so wie er zu werden. Okay, und dann heißt es hier, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß. Das heißt, Matthäus, er lud Jesus und seine Jünger in sein Haus ein. Und sie saßen nicht, sondern sie lagen. Im alten Orient war es so, wenn du gegessen hast, du saßt nicht auf heutzutage wie wir an Küchentischen, sondern du lagst auf Kissen und es war ein niedriger Tisch und dann lag man zusammen und aß man zusammen, trank Wein. Und dann heißt es hier, und da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Also was Matthäus macht, er schmeißt ein riesiges Fest für diesen Jesus, für diesen Rabbi, für seinen neuen Meister und lädt ihn und seine Jünger ein. Aber nicht nur diese, sondern all seine alten Zöllnerkollegen und all die Sünder, mit denen sie gelebt haben. Lasst mich euch ganz kurz, lasst uns so weitergehen. Und als die Pharisäer es sahen, also das waren die Pharisäer, das waren die religiösen Elite-Leute, die radikalen Juden, die versuchten durch die Überlieferung der Menschen vor Gott gerecht zu werden. Sie hielten sich für selbstgerecht. Und Jesus hat sie sehr oft bloßgestellt für ihre Heuchelei, für ihre äußerliche Religiosität und nicht für ihr wahres Herz vor Gott. Und als diese Pharisäer das sahen, dass ein Rabbi, ein Lehrer der Schriften, mit Zöllnern und Sündern liegt und mit ihnen isst und mit ihnen trinkt und Wein trinkt, er trinkt Wein mit ihnen und isst und schlemmt, heißt es hier, da sprechen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Das tat man damals nicht. Okay, warum war das so für die Pharisäer so schlimm, dass Jesus mit den Zöllnern zusammen war? Und deshalb möchte ich euch ein bisschen erklären. Also, damals war ja Israel besetzt von den Römern, okay? Die Römer waren die Besetzungsmacht, die Israel eingenommen hat. Israel war nicht frei. Und die Zöllner, das waren solche, die an Zollstätten sitzen. Okay? Es gab Zollbezirke, wo wenn du einen Bezirk überquerst, dann musstest du Zoll zahlen an die Römer. Und es gab nun Juden, die haben halt gemeinsame Sache mit Rom gemacht, indem sie sich als Zöllner haben einstellen lassen, okay? Und das bedeutet als allererstes, die Zöllner, die sind mit den Römern, mit denen, die unser Land besetzen, mit denen, die Heiden sind, mit denen, die Ungläubige sind, okay? Also das ist das erste Kriterium, dass keiner sie mochte, okay? Das zweite ist, was sie halt sehr oft getan haben, die Zöllner, sie waren sehr oft Diebe. Sie haben sehr oft die anderen Leute bestohlen. Warum? Weil Rom verlangte zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wie gerade genau, wie die Währung da war, aber die Römer halt verlangten etwas und die Zöllner sollten ihnen das abgeben als Abgabe. Und was die Zöllner oft machten, sie verlangten mehr und betrogen die Leute, damit sie sich das Geld dann in ihre eigene Tasche genommen haben. Das heißt, sie waren Diebe und Lügner und deshalb waren sie noch weniger von den Leuten gemocht, ne? Ich meine, keiner von euch zahlt doch gerne Steuern, oder? Aber wir zahlen sie, weil wir ja Christen sind und weil wir Jesus gehorsam wollen. Und genau. Und die dritte Sache ist, warum die Zöllner so verhasst waren, weil sie mit unreinem Geld zu tun hatten und mit unreinen Leuten, ne, die vom Gesetz her als unrein galten. Das heißt, die Zöllner waren einfach die unterste Klasse von Menschen für die Pharisäer und auch für viele andere Juden. Okay? Und Jesus, ist total interessant, beruft so einen Zöllner als erstes in seine Nachfolge. Und ich habe vorhin gesagt, Jesus sah in das Herz von dem Zöllner. Es interessierte ihn nicht, ob er ein Zöllner war oder ob er einen anderen Beruf hatte, sondern er schaute in sein Innerstes, er schaute in sein Herz und er sah, dass Matthäus in seinem Herzen Jesus nachfolgen wollte. Er wollte ihm nachfolgen. Er hörte von Jesus, er hörte von seinen Lehren und deshalb konnte Jesus einfach hingehen und sagen, folge mir nach, weil Matthäus absolut bereit war, diesen Rabbi zu folgen und mit ihm hinterherzugehen und so zu sein, wie er ist. Und Matthäus, weil er voller Freude über Jesus ist, macht dieses riesige Fest. Und was er sich denkt ist, boah, ich will, dass alle anderen, meine Zöllnerkollegen, die auch Banditen waren und all die anderen Sünder, dass sie ihn kennenlernen und ihm immer näher kommen. Und dass er zu ihnen redet und er zu ihnen spricht. Das ist, was Matthäus dann machte. Und die Zöllner, das waren also die Sünder, es waren auch oftmals Prostituierte und Hurer, die ihre Körper verkauften. Das heißt, es waren sogar noch die unterste Klasse damals für die Juden, für die Menschen. Und Jesus hat das absolut bereitwillig gemacht. Er hat sich absolut liebend gerne mit solchen Menschen hingesetzt, mit ihnen gegessen, um ihnen von Gott zu erzählen, um ihnen die Buße zu reden, von Herzen umzukehren zu Gott, um ihnen zu erzählen, dass es wirklich Gnade gibt, dass es wirklich Vergebung gibt für den, der an ihn glaubt, der ihm nachfolgt. Und die Pharisäer waren einfach entsetzt. Sie haben das nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass es wirklich Vergebung bei Gott gibt. Und genau deshalb fragen sie seine Jünger. Und es ist noch eine andere Sache, die mir bei diesem Text, die ich so wunderschön fand, ist, wir glauben ja, dass Jesus Gott als Mensch ist. Das ist ja, was wir glauben und das ist das, was die Christen immer glaubten und immer gepredigt haben und die Apostel, zum Beispiel der Paulus im Römerbrief, da redet er über Jesus und er sagt, dass Jesus dem Fleisch nach, also als Mensch von den jüdischen Vätern abstammt, Kapitel 9, Vers 5, und dann sagt er, nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott, in Ewigkeit. Also Paulus sagte mit Vehemenz, dass Jesus der hochgelobte Gott ist. Oder Petrus sagt in dem zweiten Petrusbrief, da sagt er, dass Jesus unser Gott und unser Retter ist, also Jesus Christus. Oder Johannes im ersten Johannesbrief am Ende, da sagt er in Kapitel 5, Vers 20, da sagt er über Jesus, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also Jesus ist das ewige Leben. Jesus ist Gott und er ist Mensch geworden. Und was Paulus sehr oft gesagt hat, ist, dass Jesus das Bild von Gott ist. Also dass jeder, der den Sohn Gottes sieht, dass er Gott den Vater sieht. Das ist das Geheimnis der Trinität. Ah, finde ich die Stelle, genau. Und dann sagt er zum Beispiel im Kolosserbrief, sagt er über Jesus, dass dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus sagt auch im Johannesevangelium, dass jeder, der mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Okay? Also ist Jesus quasi sowohl Gott der Sohn, als auch das perfekte Bild von Gott. Und jetzt haben wir hier Jesus, der mit diesen Zöllnern und mit diesen Sündern zu Tisch liegt und mit ihnen isst und mit ihnen trinkt. Und ich liebe einfach dieses Bild, dass Gott so jemand ist, der einfach mit solchen Menschen zusammen ist und mit ihnen Gemeinschaft hat. Wir reden hier über den Heiligsten der Heiligen, der so eine Demut und so eine Liebe besitzt, dass er einfach hier mit diesen Zöllnern und Sündern zusammen ist und mitten unter ihnen ist. Und ich fand das so toll. Ich sage euch, Jesus liebt euch von ganzem Herzen und er will mit euch Gemeinschaft haben. Und er liebt es, mit euch Zeit zu verbringen. Und er will mit euch Gemeinschaft haben. Und er ist sich nicht zu fein oder zu schade, mit uns Menschen zusammen zu sein. Und das ist so wunderschön, das ist so eine Gnade. Und ich liebe dieses Bild, dass hier einfach gemalt wird von dem Evangelisten von Matthäus. Weil wisst ihr, wer dieses Evangelium geschrieben hat? Genau dieser Zöllner Matthäus. Er nennt sich hier selbst. Er sagt, der Zöllner heißt Matthäus. Markus und Lukas nennen diesen Zöllner Levi. Aber weil Matthäus halt seine eigene, also seine Biografie hier schreibt, nennt er seinen Namen, mit dem er später bekannt geworden ist, Matthäus. Das ist, wer ich bin. Und ich habe diesen Jesus begegnet. Also ich bin diesem Jesus begegnet. Genau. Und dann antwortet Jesus auf das, was die Pharisäer hier sagen. Jesus im Vers 12, Jesus aber, als er es hörte. Und da gibt er drei Antworten, warum er mit den Zöllnern und Sündern ist. Und dann spricht er zu ihnen und der erste Punkt ist, den er sagt, ist, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Was Jesus hier macht, ist, macht ein Bild. Er sagt, diese Zöllner, diese Sünder hier, die gegen Gottes Gebote verstoßen, die in Sünde leben, die gegen Gott rebelliert haben, das sind kranke Menschen und sie brauchen einen Arzt. Und ich bin dieser Arzt. Ich bin der, der diese Menschen heilen kann. Ich kann sie befreien von dieser Sünde, von dieser Krankheit. Denn das ist die Krankheit, die Sünde ist die Krankheit. Aber er sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die, die sich für gut halten, die sich für gerecht halten, die sich nicht dafür halten, dass sie halt Sünder sind, die brauchen mich nicht. Aber für die Sünder bin ich gekommen. Und das ist auch so eine wunderschöne Verheißung, dass der Jesus, dem wir nachfolgen als Rabbi, dem, von dem wir lernen, dem, von dem wir so sein wollen, wie er ist, das ist auch gleichzeitig unser Arzt, der uns heilen kann von unserer Sünde, von dem Bösen in unserem Herzen. Das ist schön. Oftmals kennen wir das doch alle, dass wir an einen Punkt kommen in unserem christlichen Leben, wo wir nicht mehr quasi weiterkommen. Wir denken, boah, die Sünde in meinem Leben, die ich jetzt gerade habe, ist so stark und ich kann sie nicht überwinden. Aber Jesus sagt, ich kann sie überwinden. Ich kann sie überwinden durch dich und ich kann dich davon heilen von dieser Sünde. Ich kann dich davon reinmachen von dieser Sünde. Der Prophet Jesaja hat mal ein Bild davon gegeben. Im ersten Kapitel sagt er über Israel, fängt er an zu reden, im ersten Kapitel, im Vers 4. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt.
Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Und dann sagt er, das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Das ist unser Bild, das ist ein Bild für Sünder, wie sie durch Sünde einfach fürchterlich geistlich aussehen. Und Jesus sagt, dass er derjenige ist, der die innerste Sünde heilen kann, der den Eiter der Boshaftigkeit von unseren Herzen waschen kann. Und die Sünde fängt immer in unserem Herzen an. Das ist, was Jesus immer wieder gelehrt hat. Er hat zum Beispiel zu seinen Jüngern gesagt, nicht das, was in dich hineinkommt, Essen kann dich nicht verunreinigen, sondern das, was aus deinem Herzen herauskommt. Und dann macht er eine riesige Liste, dann sagt er, da kommt böse Gedanken, Mord, Unzucht, Unreinheit, Lästerung heraus aus diesem Herzen. Es quillt aus uns heraus. Und beim Abendmahl sagt Jesus, okay, erhebt diesen Kelch und sagt, hier, das ist das Blut des neuen Bundes. Und im Alten Testament, okay, das ist ein bisschen viel Bibel, aber um es einfach zu erklären, das Problem mit uns Menschen ist das Herz, das wir haben. Und wir brauchen ein neues Herz. Und im Alten Testament wurde es verheißen, dass Gott uns ein neues Herz geben kann. Das Herz, das ist das Kern des Menschen, unsere Gedanken, unser Wesen, unsere Gefühle. Und mit dem neuen Bund schenkt Gott uns ein neues Herz durch den Glauben an Jesus Christus. Das heißt, ein Herz, das rein ist, ein Herz, das Gott lieben kann, ein Herz, das fähig ist, die Gebote Gottes zu halten. Und dieses Herz haben wir, weil Jesus es uns geschenkt hat. Das ist, was Paulus im Römerbrief sagt. Im Römer Kapitel 6 sagt er, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre. Also früher, bevor wir an den Glauben an Jesus Christus gekommen sind, waren wir Sklaven der Sünde. Aber als Jesus der Arzt kam, als wir zum Glauben an den Sohn Gottes gekommen ist, hat er uns ein neues Herz geschenkt und er hat uns frei gemacht von der Sünde. Er hat uns geheilt davon. Die Theologen über die Jahrhunderte haben von der dreifachen Rettung der Sünde gesprochen, die Gott in unserem Leben vollbringt. Als erstes muss Gott uns von der Schuld der Sünde retten. Und wie hat Gott das gemacht? Jesus kam und starb am Kreuz an unserer Stelle für unsere Schuld. Okay? Das zweite, wie Gott uns, also das zweite Aspekt der Sünde, von der Jesus Gott uns retten muss, ist von der Macht der Sünde, nämlich diese Sklaverei, dass wir immer die Sünde tun wollen, dass wir immer die Sünde machen wollen, dass wir immer das Böse lieben wollen. Und wie befreit uns Gott davon? Indem er uns ewiges Leben schenkt, indem er uns ein neues Herz gibt. Die Bibel nennt das die Wiedergeburt. Und das sieht wie folgt aus, da sagt Paulus, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, also nachdem wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, damit das Maß der Gnade voll werde? Und dann sagt er, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Also wir sind der Sünde gestorben. Und er sagt, dass wir in Christus Jesus hineingetauft sind. Wir sind mit ihm verbunden. Wir sind von neuem auferweckt. Wir sind mit ihm eins gemacht. Die Sünde ist außer Wirksamkeit gesetzt. Wir müssen der Sünde nicht mehr dienen, sagt er im Römerbrief. Er sagt, dass wir der Sünde nicht mehr dienen werden. Wir sind freigesprochen, weil wir mit Jesus ein neues Leben haben. So ist, wie Jesus uns heilt. Er gibt uns dieses neue Leben, sodass wir ein anderes Leben führen. Und der dritte Aspekt, von dem wir gerettet werden, ist von der Gegenwart der Sünde. Wenn Jesus wieder zurückkehrt vom Himmel, gibt es eine Verheißung im Buch Maleachi. Da heißt es, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, das ist Christus, dann ist Heilung unter seinen Flügeln. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir, die wir an ihn glauben, einen neuen, verherrlichten Leib empfangen. Wir werden geheilt von der Gegenwart der Sünde, die in uns ist. Und wir werden voller Freude in ein neues Reich eingehen mit ihm. Das ist, wie Jesus uns heilt von der Krankheit. Und er tut es bei jedem, der an ihn glaubt. Genau. Also das ist das Erste, was er zu den Pharisäern sagt. Ich bin der Arzt der Kranken. Die zwei anderen Sachen, die er sagt, ist, geht aber hin und lernt, was das heißt. Das ist echt ein hartes Wort für Leute, die über Jahrzehnte die Schrift studierten, die über Jahrzehnte die Überlieferung der Väter studierten. Und Jesus sagt zu ihnen, geht nochmal hin und lernt, was das heißt. Im Buch Hosea steht geschrieben, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gott geht es bei Menschen mehr um die Barmherzigkeit, als einfach darum, um Opfer darzubringen. Was die Pharisäer machten, ist, sie stellten die Opfergesetze über die Menschen, über die moralischen Gebote Gottes. Und so waren sie hartherzig geworden gegen die anderen. Aber Jesus sagt, nein, nein, Gott geht es um den Menschen. Habt Barmherzigkeit mit ihnen. Und dann sagt er, als letzten Punkt, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und das ist noch der letzte Punkt, den ich hier machen möchte und dann bin ich durch. Jesus sagt sehr oft, er ist gekommen oder er ist nicht gekommen, um das zu tun, sondern das. Und es spricht immer von seinem Kommen vom Himmel, das sagt er nämlich sehr oft. Zum Beispiel hat er mal zu den Juden gesagt im Johannesevangelium. Jetzt muss ich gerade die Stelle finden. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich geschrieben habe. Sorry. Okay. Er sagt, er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Also das ist, was Jesus sagt. Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Also Jesus sagt, er ist nicht von dieser Welt. Und dann sagt er zu Pilatus, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Also er ist geboren als Mensch und er ist in die Welt gekommen als Sohn Gottes. Er sagt zu seinen Jüngern, sagte Jesus, als sie darüber stritten, wer der Größte ist, sagte er, dass wer unter euch der Erste sein will, der Erste im Himmelreich, der sei euer aller Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Jesus malt immer wieder dieses Bild. Er ist gekommen vom Himmel. Er ist von oben herabgekommen. Er ist gesandt worden vom Vater, dass er, um bestimmte Sachen zu tun. Er ist nicht gekommen, damit andere ihm dienen, sondern damit er anderen dient und dass er sein Leben hingibt für ihre Sünden. Er sagt an einer anderen Stelle, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen, um Gott so zu lieben, wie es Gott gebührt. Und hier sagt er es auch, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen. Also Menschen, die sich für gerecht halten, für diese bin ich nicht gekommen, um sie zu berufen. Weil es gibt ja keine Gerechte, es gibt nur die, die sich für gerecht halten. Aber er sagt, sondern ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Dass die Sünder, die einst Gott abgelegt haben, ihren Sinn ändern und ihm nachfolgen. Und jeder, der diesem Jesus nachfolgt, also ein Jünger von Jesus wird, der wird zu einem wahren Gerechten. Der wird von Gott gerecht gesprochen. Und genau, das ist, was ich aus diesem Text entnommen habe. Und es war vielleicht ein bisschen viel. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, ihr konntet alles so verstehen. Und es ist einfach so schön, wie er ist. Und er ist so viel besser, als ich es mir je vorstellen könnte. Also er ist so viel barmherziger. Er ist so anders. Er ist so gut. Er ist so gnädig, dieser Jesus. Dass er wirklich mit jemandem wie mir Gemeinschaft haben möchte. Mich beruft in seine Jüngerschaft. Mich heilen kann. Und mich rein gemacht hat. Das ist so schön. Und es ist so herrlich, dass er es auch mit euch tut und macht und getan hat. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.